Meine verehrten Predigtzuhörerinnen und Predigtzuhörer, dritte Predigt im Osterzyklus. Überrascht vom Kreuz, überrascht vom leeren Grab, heute überrascht vom Auferstandenen. Das Lied gerade eben hat es nochmal in Erinnerung gerufen. Vielen Dank. Und wir müssen mal kurz überlegen. Habt ihr eine Idee, wie oft berichtet wird, dass Jesus persönlich als Auferstandener Menschen überrascht hat? Wenn ich es richtig gezählt habe, waren es etwas mehr als 10 Gelegenheiten, die berichtet sind. Übrigens einige davon auch bei Menschen, die von denen gesagt wird, es wird nicht geglaubt, oder bei anderen, sie fanden das blöd. In dem Sinn, glaubt's nicht, seine Jünger haben ihn ja gestohlen. Allerdings nehme ich mal an, dass es noch viel öfter stattgefunden hat, aber wir darüber einfach keine Berichte haben. Denn das Johannesevangelium schließt ja mit der Bemerkung, ich zitiere aus dem Kopf, wenn all das aufgeschrieben worden wäre oder werden sollte, was passiert ist, da würde die Welt die Bücher überhaupt nicht fassen. Es gibt später Überraschungen mit dem Auferstandenen. Und eine, die in der Apostelgeschichte ist, war wahrscheinlich die krasseste. Paulus, der stürzt vom Gaul, sage ich jetzt mal bewusst, Paulus stürzt vom Gaul vor Damaskus. Und als er merkt, wer da mit ihm redet, ich glaube, die Überraschung oder die Größe der Überraschung, die kann man definitiv nicht beschreiben. Natürlich, die Schriften des Neuen Testamentes, die Briefe und auch die Offenbarung, die atmen geradezu die Überraschung mit dem Auferstandenen. Nicht als Bericht, aber in den Konsequenzen. Da sind Menschen im Römischen Reich, fast hätte ich jetzt gesagt in Scharen, aber es sind viele zu Jesus gekommen, haben Jesus begegnet, nicht leibhaftig, sondern einfach in ihrem Herzen. Und meine liebe Gemeinde, wenn ich so von mir ausgehe, dann muss ich sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, die überrascht vom Auferstandenen sind. Nicht bloß einmal, immer mal wieder, ich komme darauf zurück. Wie schätzt du deinen Erfahrungshorizont ein mit der Begegnung mit Jesus, mit der Überraschung? Man muss darüber nachdenken. Wenn wir es versuchen, mal zeitlich einzuordnen, muss man sagen, die Wirkungszeit Jesu und die Passionszeit, die hatten ja einen bestimmten Beginn und ein bestimmtes Ende auf Golgatha. Die Zeit mit dem Auferstandenen, diese 40 Tage, hatten auch einen Beginn, nämlich mit der Auferstehung Jesu, aber ein vorläufiges Ende auf der Welt, konkret mit der Himmelfahrt. Ansonsten, diese Zeit läuft ja noch. Das heißt, wir leben, bis der Herr wiederkommt, wir leben in der Zeit, dass wir mit dem Auferstandenen leben. Wir könnten eigentlich auch sagen, das Thema heute muss nicht lauten, überrascht vom Auferstandenen, sondern überrascht, nein, leben mit dem Auferstandenen. So könnte das Predigtmotto auch anders formuliert werden. Übrigens, die Themen im Bibelgespräch dieses Quartals helfen uns dabei. Zwei Fakten in unserer Gemeinde, wenn ich sage Fakten, könnte ich auch sagen Beobachtungen oder Wahrnehmungen, haben mich dazu geführt, das Predigtthema ganz besonders dezidiert und vielleicht, sagt ihr, auch detailliert zu formulieren, in dem Sinne Leben mit dem Auferstandenen. Und das ist ein Bereich unseres Lebens, das Gebet. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Gemeinde diese Gebetsinitiative am Jahresanfang gestartet hat. Leben mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Meine verehrten Schwestern und Brüder, seit der Himmelfahrt Jesu leben wir in der Adventszeit. Das heißt, wir erwarten den wiederkommenden Herrn. Wir sprechen nicht bloß vom Auferstandenen, sondern auch vom Wiederkommenden. Der biblisch-neutestamentliche Befund zum Beten und Fasten, den möchte ich gern mit euch überlegen. Und wenn ihr eure Bibel zur Hand habt, schlagt bitte mit mir auf Markus Kapitel 2, die Verse 18 bis 22. Und vielleicht sagt ihr, aha, wie kommt er auf diesen Text? Werden wir gleich sehen. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist. Dann werden sie fasten an jenem Tage. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Mir ist aufgefallen, dass die synoptischen Evangelien, also die drei ersten, Matthäus, Markus und Lukas, dieses Ereignis, also diese Zusammenrumpelung Jesu mit Leuten, die ihm nicht ganz grün waren, das in den drei Evangelien fast wortgleich berichtet werden und auch das, was Jesus gesagt hat. Nun wollen wir uns bitte einfach mal das genauer angucken. Vers 18, der Bericht selber. Wieder einmal ist Jesus den Traditionalisten seiner Zeit nicht religiös genug. Warum hältst du dich nicht an unsere Fastenregeln? Mal kurz in die Geschichte geschaut. Wie war das denn mit dem Fasten? Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo jährlich ausdrücklich ganz präzise gesagt, dass Fasten im Volk Israel geboten war. Das war zum Yom Kippur, zum großen Versöhnungstag. Im Alten Testament wurde dem Volk Israel gelegentlich auch mal ein einzelnes gemeinsames Fasten geboten. Der Prophet Samuel hat es mal gemacht, der König Josaphat, der Prophet Joel und da muss ich sagen, ich habe das sicherlich schon oft gelesen, aber bei der Predigtvorbereitung dachte ich, ja, das ist ja komisch, sogar die gottlose Königin Isabel hat sogar mal ein Fasten im Volk ihres Mannes Ahab ausgerufen. Die Ninifiten, also die Bewohner der gottlosen Stadt Ninive, die haben sich selber entschieden. Wir wollen fasten, nachdem sie die Predigt von Jona gehört haben. Der König David fastete mal um sein todkrankes Kind. Ich vermute, dass er dafür betete. Die Exilanten im Zweistromland fasteten gelegentlich zur Zeit der Esther. Daniel fastete. Judith, die Apokryphen berichten davon, und Esra. Im Neuen Testament lernen wir Hanna kennen, die fromme Frau, die auch fastete, und Cornelius und Paulus. Und in Lukas 18, Vers 25 wird die Fastengewohnheit geradezu ad absurdum geführt. Wie heißt es da? Da sagt ein Pharisäer, ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Also gegen das Zehnten geben haben wir ja nichts. Aber ich faste zweimal die Woche. Wisst ihr, was mir in den Sinn kam? Da wird das Fasten vermutlich auch verbunden mit dem Gebet, da wird das Fasten zu Kleingeld gemacht, zweimal die Woche. Kann man sich da noch drauf konzentrieren, wenn etwas so oft nacheinander kommt? Fasten war aktuell zum Druckmittel des Gebets mutiert, aber auch zu einer Art Gerechtigkeit durch Werke. Die Leute dachten offenbar, lieber Gott, wenn ich so oft faste, dann musst du doch etwas tun. Der zitierte Text, und ich nehme den nächsten Vers hier rein, zeigt ein bisschen die Absurdität dieser Gewohnheit. Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Das Bild verstehen wir. Stell dir vor, wir sind zu einer Hochzeit eingeladen, wir kommen, wir setzen uns an den Tisch und wir sagen, vielen Dank, ich esse heute nichts, denn ich faste heute. Da wird jeder normale Mensch sagen, wär's doch zu Hause geblieben. Jesus erwähnt das als Fastenverbot, ein Paradoxon. Fasten zur Zeit Jesu war stark formalisiert und überstrukturiert. Ein starkes Regelwerk geworden. Übrigens, es war spannend. Seit Jahren habe ich mal wieder in dem Blick den babylonischen Talmud aufgeschlagen und für mich ein bisschen gelesen. Es ist wahnsinnig anstrengend, so einen Text zu lesen. Aber da geht eine Regel nach der anderen, bum, 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 bum. Das hältst du nicht lange aus, das zu lesen. Aber man hat sich danach gerichtet. Und nun möchte ich euch bitten, gedanklich zu meinem Hauptpunkt zu kommen. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist, dann werden sie fasten an jenem Tage, dass Jesus sich selber als Bräutigam vorstellt, braucht nicht allzu viel Fantasie. Es werden Tage kommen, das wusste Jesus, dass er nicht ewig bleiben wird auf der Welt. Und er erinnert daran und er sagt, das ist die Zeit, wenn ich nicht mehr bei euch bin, dann wird es Grund geben für euch zu fasten. Künftige Einzelzeitabschnitte sieht er da. Er sieht die Heilsgeschichte bis zur Wiederkunft Christi, also auch unsere gegenwärtige Zeit. Und vielleicht sieht er auch einzelne persönliche Einzelereignisse. Offensichtlich, auch sprachlich, grenzt Jesus von dem Fasten ab, wie es der Vers 18, den wir vorher anschauten, berichtet. Es werden aber Tage kommen. Euer formalisiertes Fasten wird plötzlich in eine andere Zeit hineinkommen, wo ihr selber vielleicht merken könnt, das bringt's nicht, das macht's nicht her. Ich will mal so sagen, Jesus spricht in die Zeit nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft, also in unsere Gegenwart. Sprachlich und inhaltlich geht es Jesus hier nicht um das formale Fasten seiner Zeitgenossen, sondern um das Prinzip des Fastens. Dann werden sie fasten. Er hätte auch sagen können, dann werdet ihr, wenn er sich an seine Jünger richtete, dann werdet ihr fasten, ihr werdet Grund haben, es zu tun. Fasten, es ist bewusstes Verzichten Das kann das Essen bedeuten, das können andere Sachen auch bedeuten. Das bewusste Verzichten, und ich habe mir die Formulierung aufgeschrieben und bin mir noch nicht sicher, jetzt wo ich es auch zitiere, ob das wirklich zutrifft, aber ich sage es trotzdem. Bewusstes Verzichten zugunsten der Gemeinschaft mit Gott. Darum geht es beim Fasten, nicht um irgendetwas anderes. Und das will ich bewusst auch betont wissen. Für uns als Gläubige, als Adventgläubige, als aktiv Wartende, auf Jesu Wiederkommen Wartende, als Hoffende und Hoffnung predigende Nachfolger des Auferstandenen und des wiederkommenden Herrn. Wir könnten umformulieren, wenn wir wollten, das Motto von Überraschung vom Auferstandenen zu Freude mit dem Wiederkommenden. Da geht es um ein anderes Fasten, das die Gemeinde praktiziert. Formalie tut's nicht. Beziehung pflegen ist der Punkt. Übrigens, vielleicht ist das jetzt bei euch auch jemand mal durch den Sinn gezogen. Seit ich das bewusst wahrnehme, also seit den 60er Jahren ungefähr, wird in den Kirchen und auch in manchen sonstigen sozialen Bewegungen oder auch politischen Parteien, wird das Fasten manchmal sehr viel breiter angelegt. Man spricht zum Beispiel vom Autofasten. Ich weiß noch, ich glaube, dass dieses Autofasten praktisch ins Bewusstsein unseres Volkes kam im Herbst 1973, als es mal einige Wochen das Sonntagsfahrverbot gab. Also viele Leute sind hier zu jung, um sich daran zu erinnern, aber haben vielleicht was davon gehört. Das war eine komische Zeit. Am Sonntag darfst du nicht fahren und wenn du fahren willst, dann musst du eine Sondergenehmigung kriegen. Ich weiß noch, mein Vater hat eine Sondergenehmigung gekriegt, dass er meine als Krankenschwester arbeitende Mutter, und sie hat mit Krankenschwester erst wieder angefangen, 30 Jahre nach ihrer Ausbildung, da war sie schon über 50, er durfte auch am Sonntag von unserem heimatlichen Bauernhof meine Mutter mit dem Auto ins Krankenhaus bringen und sie abholen. Zurück zum Punkt. Kann Fasten auch ein Zeichen der Sehnsucht sein, ein Zeichen der Hoffnung sein oder werden? Die Gemeinde Jesu lebt in der unsichtbaren Gegenwart des Bräutigams. Es werden aber Tage kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen ist. Im Glauben, nicht im Schauen. So kann, und das, was ich jetzt sage, scheint mir ziemlich wichtig zu sein, so kann und darf Fasten auf dem Weg der Gemeinde bis zur Wiederkunft Christi seinen tieferen Sinn bekommen. Nicht als religiöse Leistung, nicht als religiöser Ritus oder Formalie, nicht als geschäftliches Kalkulieren, so dem Verhandeln mit Gott, und man sei mir das als Kind vom Land und als ehemaliger Landwirt gestattet, dieser Begriff, nicht als Kuhhandel mit dem lieben Gott, sondern als eine Beziehungshilfe, spürbar als Bekenntnis zum Herrn, als Bild des Verbundenseins, als Kanal für Hilfe von oben. Fasten wird damit zum Ausdruck der Hingabe an den Herrn. Die 40 Fastentage Jesu hatten ja nichts mit dem zu tun, was damals Fastenmode war. Und ich glaube, dass Jesus deshalb diesen und den nächsten Text, den wir gleich anschauen, bewusst so als Bild in den Raum gestellt hat. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird länger. Ich habe keine Ahnung vom Schneiderhandwerk und weiß auch nicht viel vom Stoff, aber das habe ich gelernt. Wenn das passiert, dass Altes, Gebrauchtes, mehrmals Gewaschenes mit direkt verbunden, vernäht wird mit neuem Tuch, was noch nicht gewaschen ist, dann gibt es ein Problem. ein gebrauchtes, mehrmals gewaschenes Gewand ist im Lauf der Zeit eingegangen und ein Flicken aus neuem Tuch eben noch nicht. Und die Folgen sind klar, wenn die zusammengenäht werden. Der ABC, der Adventistische Bibelkommentar, schreibt: Mit dem Gebrauch dieses Bildes versuchte Christus, den Jüngern von Johannes dem Täufer klarzumachen, dass es nutzlos war, die gute Nachricht vom Himmelreich mit den ausgedienten Regeln der jüdischen Tradition zu verbinden. Ähnliches will der nächste Text auch aussagen. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Wie ist das? Frischer Wein aus der Kälte. Saft. Frischer Wein aus der Kälte oder der Presse muss sachgerecht abgefüllt werden, sonst gärt er und wird schlecht. Also er alkoholisiert und wird schließlich zum schlechten Essig und kann nur noch entsorgt werden. Und das Gefäß in diesem Bild, die Tierhaut, also der Schlauch, der Balg, geht auch noch kaputt. Was ist der Sinn dieser beiden Bilder? Ich meine so: Ein radikaler Hinweis auf das Neue, das mit und durch Jesus gekommen ist. Was mit Jesus geschieht, befreit vom Flickwerk, überrascht vom Auferstandenen. Ich will mal versuchen, das abzurunden. Mit Jesus bekomme ich Neues. Mit Jesus werde ich neu. Mit Jesus bin ich nicht mehr auf mich selbst angewiesen. Mit Jesus bekommt auch Fasten Verzicht, bewusst entschiedener Verzicht, bekommt das eine neue Qualität. Ich öffne mich ihm, mache ihm Platz auf neue Weise. Was hat nun das Ganze eigentlich mit uns zu tun? In der Welt oder in der Zeit, bis unser Herr wiederkommt, leben wir ja bekanntlich mit zwei Realitäten. Da ist die eine Realität: Jesus ist im Himmel, ist unser hoher Priester, alles vom Himmel her, also vom Himmel her unser Vermittler dorthin. Und er hat uns damals schon vor Golgatha und der Auferstehung den Tröster, den Heiligen Geist verheißen, mit dem wir hier leben und der die Gegenwart Jesu spüren lässt. Dem Predigttext nach haben wir also einerseits keinen Grund zu fasten, weil wir mit dem Bräutigam ja leben. Andererseits, und ich komme noch mal kurz zurück zum Vers 20, sagt er: Ihr werdet aber fasten. Und er weiß, wovon er redet. Er ist im Himmel und der Heilige Geist vertritt ihn. Ich möchte euch an diesem Punkt mein Herz öffnen und ein wenig meine Erfahrung mit dem geistlichen Fasten berichten. Meine älteste Erfahrung: Ich war schätzungsweise 10 oder 11 Jahre alt. In meiner Heimatgemeinde, dort im Dorf am Rande des Schwarzwaldes, wurde ein Rundschreiben vorgelesen. In Kolumbien werden Adventisten ganz stark verfolgt. Und es war auch eine Passage dabei, und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil mich das geprägt und weil sich das bei mir eingeprägt hat: Auch Kinder sind geschunden worden, weil sie Jesus nachfolgen und der Adventgemeinde anhören. Und in diesem Rundschreiben, ich weiß nicht, ob von der GK oder vom Verband oder von wem, ist eingeladen worden, am Sabbat drauf einen Fastensabbat für die Menschen in Kolumbien einzurichten und einzuhalten. Meine Eltern, denke ich, waren klug genug, uns Kindern das nochmal zu erzählen, dass man Fasten mit Beten verbinden kann, und sie haben uns es überlassen. Macht ihr mit oder nicht? Meine Entscheidung war: Ich faste mit für die Kinder in Kolumbien. Und wenn ein Kind so eine Entscheidung trifft, dann kann ja das Schicksal manchmal ein bisschen boshaft sein. Bei uns im Dorf ist man nicht zu Hause geblieben, sondern man war auch draußen. Und ich laufe am Sabbatnachmittag draußen rum und es begegnet mir meine liebe, geschätzte Nachbarin, die Maria Wolf. Sie kommt auf mich zu und sagt, Helmut, was ist? Willst du Gselsbrot, Marmeladebrot? Das ist gut. Es ist nämlich Brechtlingsgsels drauf. Auf Deutsch, was ist? Willst du eins meiner berühmten Marmeladebrote? Es schmeckt gut, denn es ist Erdbeermarmelade drauf. Und für mich war es schwierig. Ich sah mich nicht in der Lage, der lieben Frau zu erklären, was wir gerade machen, auch als Familie, und dass ich nichts essen werde. Und ich habe gelogen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Hunger. Und ich hatte Hunger, denn wir haben am Freitagabend mit Fasten angefangen und es durchgehalten. Ich habe das später meinen Eltern natürlich erzählt und wir haben in der nächsten Familienandacht dafür gebetet, dass der liebe Gott mir dieses Lügen vergibt. Ich glaube, er hat mir vergeben, bin ich mir ziemlich sicher. Denn wenige Wochen später wurde in der Gemeinde gelesen und wahrscheinlich stand es auch in der Zeitung, die Regierung in Kolumbien hat gewechselt, es gibt keinerlei Christenverfolgung mehr. Ein Erlebnis für mich. Ich weiß nicht, ob ich als 19-Jähriger, 5 Jahre dann nach meiner Taufe, vor meiner allerersten Predigt in meiner Heimatgemeinde auch gefastet habe. Das weiß ich nicht mehr. Oder als 20-Jähriger für die erste große Prüfung meines damaligen Berufes, der Gehilfenprüfung oder Gesellenprüfung, wie man im Handwerk sagt, für den Junglandwirt. Aber ich weiß, ein Jahr danach, als ich innerhalb von 3 Wochen mich entschieden habe, meinen elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb, den ich übernehmen sollte, und ich war schon unterwegs zur landwirtschaftlichen Meisterprüfung, den zu verlassen, auf die Marienhöhe zu gehen, um das Predigerhandwerk zu lernen, da weiß ich, da habe ich auch einen Tag gefastet und gebetet. Das Leben mit Jesus ist gut. Aber seid ihr mit mir einig, wenn ich sage, es ist nicht immer bequem? Es hat manchmal Holder die Polder. Ich habe keinerlei Statistik geführt, aber ich glaube, für die allermeisten Menschen, die ich zur Taufe begleiten durfte, habe ich auch nicht nur gebetet, das sowieso, aber habe ich auch gefastet. Ich weiß nicht, vielleicht hört mir jemand zu, der sagt, oh, dann hast du für mich auch gefastet. Ich weiß es nicht, aber tolle Erfahrungen waren das für mich. Und für diejenigen von euch, die meine augenblickliche Lebenssituation kennen, sage ich oder frage ich, könnt ihr nachvollziehen, dass ich gelegentlich auch für meine liebe Ehefrau faste? Es gibt Grund genug dafür. Zurück zum Punkt. Und ich will damit einfach auch abrunden. Übrigens, wie Fasten funktioniert, das kann ich nicht erklären. Keine Chance. Aber eins steht fest, Fasten ist keine sinnleere Selbstkasteiung, sondern Begegnung mit dem Herrn im Himmel. Und das kann für dich persönlich gelten. Und liebe Gemeinde, das kann auch für uns als Volk Gottes gelten. Von meiner Mutter habe ich damals, und das hat sich auch in der Erinnerung eingenistet, habe ich damals gehört, meine Mutter war eine sehr praktische Bauersfrau. Unsere Familie hat 9 Personen einige Jahre umfasst, bis die Großmutter, die Ahne, dann starb. Dann waren es nur noch 8. Aber sie war Haushaltsvorstand von einer Großfamilie und sie hat gesagt, Fastentag ist mir sehr recht. denn da habe ich endlich auch mal Ruhe. Das ist ein praktischer Aspekt, den ich jetzt nicht vergeistlichen will, aber eins steht fest. Für meine Mutter gab es Zeit für die Stille, Zeit für das hörende und sprechende Gebet, Zeit für Kontemplation, also Besinnung, innere Sammlung, Zeit fürs Bibelstudium. Ich rufe in Erinnerung, überrascht vom Auferstandenen. Lasst mich das mal als Frage formulieren. Überrascht vom Auferstandenen? Ja, natürlich, hoffentlich. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ich wünsche dies allen meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielleicht bist du überrascht, dass heute eine Fastenpredigt draus geworden ist, aber bitte, bitte hör doch mal in dich hinein, ob du Freude empfindest oder etwas anderes, wenn du an den Auferstandenen denkst, an den Wiederkommenden. Bitte denk mal nach, ob dein Gebetsleben durch bewussten Verzicht auf dies oder jenes, vielleicht sogar eine kurze Zeit auf eine Mahlzeit oder deren etliche mehr Tiefgang bekommen kann. Wenn du fastest, mach es nicht als Ritual, nicht im Leistungsgedanken, sondern in der Beziehung, in der Freude mit dem wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Meine Erfahrung ist, es kann Wirklichkeit werden. Ich lebe, Gott sei es gedankt, in dieser Wirklichkeit und bin wirklich froh darum. Der Heilige Geist wird begleiten und reich segnen. Und ich lade ein, jetzt mit mir aufzustehen zum Segen- und Sendungsgebet. Bitte steht auf. Guter dreieiniger Gott, danke, dass wir wissen, wir sind begleitet auf dem Weg mit dir und du bringst uns ins Ziel in die ewige Herrlichkeit. Wir bitten um deine Hilfe, dass unser Pilgernsziel bewusst bleibt, dass die Beziehung zu dir lebendig ist und dass sich deine Liebe in die Welt hineinspiegelt. So wollen wir uns auch heute erneut von dir senden lassen, als deine Nachfolger und als deine Gemeinde in die Zukunft und in die Welt um uns. Deinen guten Segen empfangen wir mit Worten der Schrift aus dem 1. Petrus und dem 2. Korintherbrief. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Amen.